Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Der folgende Satz steht für einen Durchbruch bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow. In der Abschlusserklärung verpflichtet sich die Staatengemeinschaft dazu, ineffiziente Subventionen für fossile Brennstoffe auslaufen zu lassen. Subventionieren heißt, der Staat fördert irgendeinen Wirtschaftsbereich oder ein soziales Anliegen, indem er Geld bereitstellt oder auch Steuererleichterungen gewährt. In Deutschland werden nach Angaben des Umweltbundesamtes rund 65 Milliarden Euro an umweltschädlichen Subventionen gewährt. Swantje Fiedler ist beim Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft die Fachfrau für dieses Thema. Anknüpfend an die UN-Klimakonferenz fragte ich sie vor dieser Sendung, welche Subventionen für Kohle, Öl und Gas sie hierzulande für besonders ineffizient hält.
Aus meiner Sicht ist eigentlich jeder Euro für fossile Energien eine ineffiziente Subvention. Aber besonders deutlich wird das an Beispielen wie dem Flugverkehr. Wir haben Subventionen von über 12 Milliarden Euro in dem Bereich, dadurch, dass wir den Flugverkehr von der Kerosinsteuer und der Mehrwertsteuer befreien. Und das ist nicht nur ein besonders klimaschädliches Verkehrsmittel, sondern die Subvention kommt auch noch den reichsten Leuten ausgerechnet zugute.
Was ist aber mit der Pendlerpauschale? Nicht jeder kann sich aussuchen, wo er wohnt und wie er Arbeit findet. Und erst recht bei steigenden Spritpreisen erzählt dann ja jeder Cent, den man bei der Steuer geltend machen kann.
Das stimmt, aber so wie die Pendlerpauschale bei uns ausgestaltet ist, dient sie auch wieder den reichsten Haushalten mehr als den ärmsten.
Warum?
Um das mal deutlich zu machen, dass bei einem Arbeitsweg von 30 Kilometer ein Gutverdiener ungefähr 300 Euro mehr zurückbekommt als ein Geringverdiener. Das liegt daran, dass das bei dem individuellen Steuersatz angerechnet wird.
Das heißt, je weniger ich verdiene, desto geringer mein Steuersatz. Das heißt, mir bringt so eine Steuererleichterung gar nichts. Oder wenig?
Genau, viel weniger als jemand, der einen höheren Steuersatz auf sein Einkommen bezahlt. Der bekommt dann auch mehr zurückerstattet.
Was könnte eine Alternative sein?
Man könnte diese Pendlerpauschale unabhängig vom Einkommenssteuersatz machen, als direkte gleichmäßige Rückerstattung pro Kilometer.
Wo würden Sie gerne sonst noch die Axt ansetzen?
Da gibt es noch einige Beispiele, auch wieder aus dem Verkehrsbereich. Beispielsweise die private Nutzung von Dienstwagen wird steuerlich stark gefördert, da auch wieder die großen Autos besonders stark. Aber wir haben auch Beispiele im Industriebereich, wo beispielsweise die Industrie Ausnahmen bekommt von der EEG-Umlage oder von Energie- und Stromsteuern. Und diese Ausnahmen führen natürlich dazu, dass Industrien auch verschwenderischer mit Energien umgehen können.
Wobei da ja der Ansatz ist zu sagen, naja, die haben hier sowieso höhere Strompreise insgesamt und wir möchten, dass sie wettbewerbsfähig bleiben und nicht abwandern.
Ja, das Anliegen verstehe ich und finde es auch grundsätzlich richtig. Aber so wie die Ausnahmen ausgestaltet sind, sind sie sehr pauschal. Also jetzt bei der Energie- und Stromsteuer zum Beispiel, da bekommt ein Unternehmen erstmal pauschal einen 25% niedrigeren Steuersatz als ein privater Haushalt. Und das hat mit Wettbewerbsfähigkeit erstmal gar nichts zu tun.
Gibt es ein Beispiel, wo Sie sagen würden, dass in Deutschland Subventionen für Kohle, Öl und Gas effizient, also im Sinne von schon irgendwie nützlich eingesetzt werden?
Ja, ich denke, wenn es darum geht, den Ausstieg aus den fossilen Energien zu beschleunigen, dann kann man darüber streiten, ob man zum Beispiel Entschädigungen geben will für ein früheres Stilllegen von Kohlekraftwerken. Diese Regelung haben wir auch in Deutschland, wo die Betreiber mehrere Milliarden Euro dafür bekommen. Aber auch hier muss man dann auf die genaue Ausgestaltung gucken. Aber das Anliegen kann ich hier dann schon eher verstehen und auch sagen, da ist zumindest der Weg der richtige.
Gibt es international eine Definition, was Subventionen sind, beziehungsweise wann diese ineffizient sind?
Ja, diese Beschreibung mit dem ineffizient, die ist natürlich schwierig, weil aus meiner Sicht es eine Hintertür ist für alle, die ihre Subventionen beibehalten wollen. Sie brauchen ja nur sagen, ja, wieso, ich habe Subventionen, aber die sind alle effizient, denn sie dienen dem Zweck, Arbeitsplätze zu erhalten oder ähnliches. Deswegen ist es auch eine weiche Formulierung und wir haben keine Definition, was eigentlich mit ineffizient gemeint ist.
Und angeschlossen daran, macht denn so eine Formulierung in so einem Papier der G20-Staaten oder in diesem UN-Abschlussdokument überhaupt Sinn? Hat es überhaupt eine Wirkung?
Wir haben eine ähnliche Formulierung bei den G20-Erklärungen schon seit vielen Jahren. Also seit 2009 steht dort auch in den Abschlussberichten immer, ineffiziente fossile Subventionen sollen abgebaut werden. Und da gibt es immerhin kleine Fortschritte in der Hinsicht, dass die Länder mal auflisten sollen, welche ineffizienten Subventionen sie haben, wie sie damit umgehen, welche Reformpläne sie zum Abbau haben. Also so eine Formulierung kann auch in kleinen Schritten dazu beitragen, dass wir mehr Transparenz kriegen, dass es einen Austausch gibt und dann eben auch in kleinen Schritten vorankommen, das abzubauen.